NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. November 1904. Der Geburtstag des Jazz-Saxophonisten Coleman Hawkins.
So weit hat sich Coleman Hawkins nie mehr herausgewagt. Für unsere Ohren mag das Stück gar nicht so modern klingen, aber harmonisch geht der Saxophonist über sein bis dahin übliches Spiel hinaus. 1948 hat er dieses unbegleitete Solo aufgenommen. Und das keineswegs spontan, erinnerte sich der Jazzproduzent Norman Granz.
Als wir das Stück aufnahmen, hat sich Hawkins erst einmal 2 Stunden an das Klavier gesetzt und alles ausgearbeitet. Dann hat er es 2 Stunden lang auf dem Tenor eingespielt. Aber der Perfektionist in ihm war immer noch nicht zufrieden. Einen Monat später nahm er das Stück noch einmal auf. Schließlich hatte er nach weiteren 4 Stunden Aufnahmesession die Version, die er haben wollte.
Seinem Stück hat Coleman Hawkins den Titel Picasso gegeben. Mit dem Verweis auf den spanischen Künstler betonte er ausdrücklich, dass er mit diesem Solo etwas Neues schaffen wollte. Picasso gilt als die erste unbegleitete Saxophon-Soloaufnahme im Jazz. Tatsächlich aber hatte Hawkins schon 3 Jahre zuvor ein unbegleitetes Solo veröffentlicht. Hawk Variations. Die Single ist allerdings bei einem kleinen französischen Label erschienen und fand kaum Beachtung. Es war nicht das erste Mal, dass Coleman Hawkins als Pionier in die Jazzgeschichte einging. Vielmehr gilt er bis heute als Vater des Tenorsaxophons im Jazz. Es gab zwar auch schon vor ihm Tenorspieler, aber sie setzten das Instrument eher für lustige Klangeffekte ein. Diese Techniken beherrschte Hawkins zwar auch, aber er war es, der dem Tenorsaxophon darüber hinaus eine ernstzunehmende Stimme gab.
Oh, it was being used. Yeah, it was being used quite a lot. But they didn't play jazz like I did.
Im Orchester des Bandleaders Fletcher Henderson entwickelte Coleman Hawkins seinen individuellen Stil. Er ist zum Beispiel in der Aufnahme des Stücks The Stampede aus dem Jahr 1926 zu hören. Der am 21. November 1904 geborene Coleman Hawkins ist in St. Joseph, Missouri, auf die Welt gekommen. Auch wenn er gerne erzählte, dass er auf einem Schiff geboren sei.
The truth of my birthplace, I was born at sea, you understand? But I'm supposed to have been born in St. Joseph, Missouri.
Mit 4 Jahren lernte Coleman Hawkins Klavier zu spielen, mit 7 Violoncello. Erst zu seinem 9. Geburtstag erhielt er dann endlich das Instrument, von dem er immer geträumt hatte, das Saxophon. Als Hawkins 1923 mit 19 Jahren nach New York zog, wusste er, dass er sich gegen die bis dahin dominierenden Soloinstrumente Klarinette und Trompete durchsetzen musste. Er wählte besonders starke Blätter für das Mundstück und arbeitete an einem durchsetzungsfähigen Ton. Eines Abends hörte ihn Bandleader Fletcher Henderson in einem Club und engagierte ihn gleich für sein Orchester.
So right away they came over and asked me, would I join them and do some records with them.
Im Fletcher Henderson Orchestra etablierte Coleman Hawkins das Tenorsaxophon als neue Stimme im Jazz. Jeden Abend trat die Big Band im beliebten Roseland Ballroom an der New Yorker 52nd Street auf. Stomp nannten sie ihren Stil, der viel wuchtiger war als der Jazz, den alle anderen machten, erinnerte sich Hawkins später.
He used to call it Stomp. It was a little more heavier jazz than anybody else seemed to be playing to me, you know?
Musik. Dank der vielen Auftritte ging es den Solisten im Fletcher Henderson Orchestra finanziell so gut, dass sie sich einen luxuriösen Lebensstil leisten konnten. Bis zu $150 verdienten sie in der Woche. So viel, dass man sich davon ein Auto und eine Wohnung leisten konnte.
$75 a week, $100 a week, $100 and a quarter, which was a big salary, it was a very good salary. And believe it or not, you could buy a car and home with that salary.
Coleman Hawkins liebte Autos und legte sehr viel Wert auf teure, elegante Kleidung. Er wusste, dass er der Star des Orchesters war. Einzig Louis Armstrong, der ein gutes Jahr in der Henderson Band spielte, stellte Hawkins und die anderen Solisten mit seinen Trompetensoli in den Schatten. Von ihm lernte Hawkins, wie man richtig hot spielt. Armstrong habe ihm beigebracht, was Swing bedeutet, sich im Solo vom strengen Diktat des Taktes zu lösen. Das Stück It's the Talk of the Town belegt, wie sich Coleman Hawkins von diesem Diktat befreit. Das Balladenspiel wurde fortan zu einem seiner Markenzeichen. Coleman Hawkins machte das Tenorsaxophon zum Inbegriff des Jazz. Viele junge Musiker studierten seine Platten und versuchten es ihm gleichzutun. Hawkins war jederzeit bereit, seine Fähigkeiten zu demonstrieren, bei den sogenannten After-Hour-Sessions oder, wie er es formulierte, Cutting-Contest.
We used to call them Cutting Contest.
Legendär ist der Cutting Contest Anfang 1934 im Cherry Blossom Club in Kansas City. Dort soll Coleman Hawkins mit den Tenorsaxophonisten Ben Webster, Herschel Evans und Lester Young um die Wette gespielt haben. Mit rasenden Läufen, wilden Sounds und den kompliziertesten Tonarten versuchten sie, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Immer wieder verlangte Hawkins nach noch schwierigeren Stücken, aber in dieser Nacht soll der Tenorsaxophonist nicht seine beste Form gehabt haben. Die jungen Konkurrenten hätten ihm seine Grenzen gezeigt, sagte die Pianistin Mary Lou Williams.
Hawkins war der König, bis er diese fantastischen Kansas City-Tenoristen traf.
Ob sich dieser Cutting Contest in Kansas City tatsächlich so zugetragen hat, ist umstritten. Eine gern erzählte Legende. Sicher ist, Coleman Hawkins' Image als unangefochtener König des Tenorsaxophons war angekratzt. Vor allem Lester Young fand immer mehr Anhänger. Dem voluminösen und raumgreifenden Klang von Coleman Hawkins setzte Young einen flüchtigen, zurückgenommenen Ton entgegen. Während Hawkins sich im Solo eher an der vertikalen Struktur der Stücke orientierte und die Akkorde ausdeutete, verfolgte Young einen linearen, an der Melodie orientierten Stil. Bis 1934 spielte Coleman Hawkins im Fletcher Henderson Orchestra. Nach mehr als 10 Jahren suchte er allerdings eine neue Herausforderung. Kollegen gegenüber äußerte er die Idee, dass er gerne einmal in London spielen würde. Der Bassist June Cole empfahl ihm das Orchester des britischen Bandleaders Jack Hilton.
Why don't you write Jack Hilton?
Hawkins musste nur kurz überlegen. Er schickte ein Telegramm an Hilton, dass er gerne nach London kommen würde.
I'm interested in coming to London.
Kurz darauf antwortete Jack Hilton, dass er ihn in seiner Band haben wolle. Am 30. März 1934 verließ Coleman Hawkins New York an Bord der Ile-de-France Richtung England. Das Publikum in Europa feierte ihn als einen großen Star. 5 Jahre lang blieb er, spielte in England, Holland, Skandinavien, der Schweiz und in Frankreich. Zu den besten Platten, die er in Europa einspielte, gehören die Aufnahmen aus Paris vom April 1937 mit dem Gitarristen Django Reinhardt. Trotz aller Erfolge in Europa muss diese Zeit für Coleman Hawkins ziemlich einsam gewesen sein. Er war dauernd unterwegs, lebte meist in Hotels und die Musiker, mit denen er spielte, waren häufig zweitklassig. Den Stress und die Einsamkeit versuchte Hawkins mit Alkohol zu lindern. Im Sommer 1939 zog es Coleman Hawkins wieder zurück nach New York. Nicht zuletzt wegen der angespannten internationalen politischen Lage. Bean is back. Bald wusste es die ganze Jazzszene. Jeden Abend ging Hawkins in eine Bar in Harlem, in der Lester Young regelmäßig auftrat. Hawkins hörte jedoch nur zu, viele Abende lang. Bis eines Nachts die Sängerin Billie Holiday dort auftrat, zusammen mit Lester Young. Hawkins spielte ohne zu zögern mit. Am Ende des Auftritts verkündete Billie Holiday dem Publikum, es sei ein Vergnügen gewesen, sich vom größten Tenorsaxophonisten der Welt begleiten zu lassen, Lester Young. Einen Moment lang muss es totenstill in der Kneipe gewesen sein, berichtete ein Augenzeuge. Hawkins habe sich aber nicht beeindrucken lassen. Er legte ein solches Set hin, dass der Saxophonist Dick Wilson sagte, Coleman ist immer noch der Boss. Body and Soul. Mit dieser Aufnahme von 1939 gelang Coleman Hawkins ein Meilenstein der Jazzgeschichte. Die Geschlossenheit von Ton, Dynamik, Rhythmik, Form und Emotion beeindruckte die Jazzfans ebenso wie seine Kollegen. Dabei hatte Hawkins überhaupt nicht vor, diesen Song mit seiner Band aufzunehmen. Nach der Aufnahme wollte er ihn nicht einmal mehr hören.
I didn't even bother to listen to it afterwards.
Mit Body and Soul schaffte es Coleman Hawkins sogar in die Top 20 der Singlecharts. Selbst nicht ausgewiesene Jazzfans mochten diese Ballade. Der Saxophonist Sonny Rollins hält das Stück für ein Meisterwerk.
Body and Soul was a masterpiece. It still is, always be.
Rollins gehörte zunächst eher zur Gruppe der Hawkins-Anhänger. Mittlerweile hält er es aber für unangemessen, Coleman Hawkins und Lester Young gegeneinander auszuspielen. Er schätzt die Qualitäten beider Saxophonisten. Allerdings hält er Hawkins für den Intellektuelleren. Er habe mehr Tiefe in seinem Spiel.
Coleman Hawkins was more subtle. There was so much more depth to what he played.
Coleman Hawkins war ein aufmerksamer Zuhörer. Er wusste immer genau, was in der Jazzszene vor sich ging. Neuen musikalischen Entwicklungen begegnete er mit Neugier. Vor allem den Bebop hörte er mit großem Interesse und nahm dessen Anregungen auf. Hawkins gelang es in jedem Jahrzehnt seiner langen Karriere, neue Einflüsse aufzunehmen, ohne sich selbst untreu zu werden. Als veraltet abgestempelt zu werden, brachte ihn regelrecht in Depressionen. In den folgenden Jahren änderte sich die äußere Erscheinung des einst so eleganten Tenorsaxophonisten. Sein Bart wurde immer länger und die Maßanzüge waren ihm längst zu weit geworden. Er hatte sich wohl nur noch von dünnen Suppen und starken Schnäpsen ernährt. Der Alkohol, den er viele Jahre im Griff zu haben schien, zeigte seine Wirkung. Nach einem Konzert in New York brach Coleman Hawkins zusammen. Im Krankenhaus starb er mit nur 64 Jahren. Sein Saxophonton aber mit dem charakteristischen Vibrato ist unvergessen.
Zeitzeichen erinnerte Thomas Mau an Coleman Hawkins, der am 21. November 1904 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.